ARD. Moin und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maike Nielsen. Ja, es war wieder viel los heute in Hamburg. Vor allem eines ist mir aber heute aufgefallen, dass das Thema psychische Gesundheit gerade sehr wichtig ist. Für viele Menschen, aber auch Behörden und Einrichtungen bei uns in der Stadt. Wir haben nachgefragt, was denn schon getan wird, um die mentale Gesundheit von Schülerinnen und Schülern zu verbessern, aber auch, wie wir mit psychisch kranken Gewalttätern in Hamburg umgehen. Außerdem geht heute die internationale Nachhaltigkeitskonferenz in der Stadt zu Ende. Das klang für mich alles sehr abstrakt, was da besprochen wurde, aber es gibt ganz konkrete Beschlüsse und über die sprechen wir gleich. Wir haben heute den 3. Juni.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wir wollen heute über psychisch kranke Gewalttäter reden, aus konkretem Anlass. Und ja, wir beginnen mit einem Fall, der heute vor dem Hamburger Landgericht verhandelt wurde. Elke Spanner, unsere Gerichtsreporterin, worum ging es denn da bei dem Fall?
Ja, da ist ein 19-jähriger, sehr junger Mann also angeklagt. Der hat seine Mutter getötet. Er ist jetzt wegen Mordes angeklagt. Die Mutter hat nachts, das war im Dezember, einfach geschlafen in ihrer Wohnung in Bramfeld und da hat er sie im Schlaf ermordet, deswegen die Anklage Mord. Ich erspare uns jetzt hier mal die Details, aber die Tatwerkzeuge waren eine Harpune und ein Messer.
Du hast ja erzählt, dass du schon mehrere solcher Fälle im Gericht erlebt hast. Welche Gemeinsamkeiten konntest du feststellen?
Also ich hatte tatsächlich einige Fälle, wo es so war, dass junge Menschen, es waren in den Fällen durchweg Männer, psychisch krank waren und in so einem Krankheitsschub dann eine schwere Gewalttat begangen haben. Man muss es gleich mal vorab klarstellen. Es ist nicht so, dass eine psychische Erkrankung per se die Gefahr einer Gewalttat birgt. Natürlich, die allermeisten, die psychisch krank sind, die sind überhaupt nicht gefährlich für irgendjemanden. So, das muss man vorab sagen. Aber es gibt eben eine gewisse Klientel an Menschen, die psychisch krank sind. In der Regel sind das schizophrene Erkrankungen, die sie haben, die halt dazu führen, dass sie zum Beispiel im Wahn dann wirklich schwere Gewaltverbrechen begehen, aber das gar nicht realisieren, was sie da getan haben. In der Regel sind die dann auch schuldunfähig und kommen dann in der Regel auch nicht ins Gefängnis, sondern in die Psychiatrie. Und in dem Fall dieses sehr jungen Mannes jetzt heute ist es auch so, dass es in diesem Verfahren wohl um die Frage gehen wird, ob er dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht wird.
Wenn die aus der Psychiatrie wieder entlassen werden, was passiert dann mit ihnen?
Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem. Also wenn jemand wirklich jetzt so eine schwere Gewalt hat, begangen hat wie einen Mord, dann ist davon auszugehen, wird der Aufenthalt in der Psychiatrie sehr lang sein. Aber es gibt halt häufig eine Vorgeschichte, ne? Die Leute werden ja nicht von einem Tag auf den nächsten krank. Das ist eine schleichende Entwicklung, die sich oft über Wochen, Monate, Jahre entwickelt. Und oft ist es so, dass es immer schon mal irgendwelche Vorfälle gibt, dass die Leute dann schon mal untergebracht werden, schon mal psychiatrisch behandelt werden. Dann kommen sie aber wieder raus und dann geht's weiter mit der Erkrankung. Oft ist es auch so, sie kommen dann raus, denken, naja, jetzt bin ich ja gesund, nehmen ihre Medikamente nicht mehr, was das Krankheitsbild dann natürlich nochmal verschärft. Und so ist es dann letztendlich so eine Spirale, wo man fast sagen muss, sehenden Auges, ne, wo sich das immer mehr radikalisiert. Wir hatten jetzt ja gerade einen sehr aktuellen Fall in Hamburg, diese Frau, die am Hauptbahnhof frühe Woche mehrere Menschen mit einem Messer attackiert hat.
Ja, 18 Verletzte.
18 Verletzte, das ist auch genau so ein Fall, auch eine sogenannte Drehtürpatientin, so werden diese Patientinnen und Patienten genannt, die halt immer wieder reinkommen in die Psychiatrie, entlassen werden, reinkommen, rauskommen. Das war bei ihr auch. Diese Frau war bekanntermaßen sehr schwer psychisch krank, schon sehr lange, war auch immer schon wieder auch mit Attacken auf andere Menschen aufgefallen. Aber man muss sagen, das System ist da auch hilflos, ne? Die kommen dann akut in die Psychiatrie, werden da behandelt. Dann sagt man, okay, die akute Phase ist abgeschlossen. Sie werden entlassen oder entlassen sich selber. Und dann scheint es da keine Institution zu geben, die sich dann dafür verantwortlich fühlt, so eine Nachsorge zu betreiben, die Leute zu betreuen.
Viele kommen dann wieder zu ihren Angehörigen zurück, ne? Und die müssen sich dann kümmern.
Genau, und das ist auch eine weitere Problematik. Also oft ist es so, dass natürlich die Angehörigen, meistens die Mütter, die sind, die sich kümmern. Und deswegen werden dann auch die Angehörigen, gerade die Mütter, auch vergleichsweise häufig Opfer, weil sie halt diejenigen sind, die sich kümmern, die nah dran sind. Und die dann aber, wenn der nächste zum Beispiel schizophrene Wahn kommt, dann in den Fokus geraten und dann auch zum Opfer werden.
Ja, was müsste denn jetzt passieren? Jörn Strehler-Pohl hat das recherchiert. Hat die Stadt einen Plan, wie sie mit den sogenannten Drehtürpatienten, die Elke da angesprochen hat, umgehen will?
Ja, hat sie. Und das Ganze ist ja wirklich ein altbekanntes Problem in der Psychiatrie. Nicht nur dort, aber auch dort, dass Patienten, nachdem sie aus der psychiatrischen Klinik herauskommen, keine richtig gute Anschlussbehandlung oft erfahren. Und da hat unsere Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer schon vor über 2 Jahren, als sie ihr Amt angetreten hat, gesagt, ich will etwas tun für Psychiatriepatienten. Und hat sie tatsächlich jetzt im Herbst letzten Jahres den Landespsychiatrieplan vorgelegt. Und aus meiner Sicht hat der vor allen Dingen 2 Kernpunkte. Erstens will sie wirklich die schwersterkrankten psychiatrischen Patienten engmaschiger betreuen. Dazu soll es in allen Bezirken sogenannte gemeindepsychiatrische Verbünde geben. Das muss man sich vorstellen wie eine Art von Fallkonferenz, wo die ganz schweren Fälle landen. Und da sitzen dann an einem Tisch nicht nur die Ärzte zusammen, sondern sind dann auch Sozialarbeiter mit dabei, im Zweifelsfall auch die Polizei. Und die sitzen dann gemeinsam an einem ganz schweren Fall und reden darüber, wie dem am besten geholfen werden kann. Und diese Zusammenarbeit an dem Tisch ist übrigens auch verpflichtend. Das ist nicht so, wir setzen uns da mal hin und überlegen uns was. Das ist dann wirklich verpflichtend für alle Beteiligten. Und Punkt 2 ist, dass verhindert werden soll, dass schwerst psychisch kranke Menschen zu Straftätern, zu Gewalttätern werden. Beispiel Hauptbahnhof. Und das soll eben auch verhindert werden, indem diese Menschen engmaschiger betreut werden. Also ein riesig großer Plan. Und wenn der tatsächlich so in die Tat umgesetzt wird, dann könnte das wirklich eine deutliche Verbesserung für die Patienten, aber auch für die Stadtgesellschaft sein.
Wenn er umgesetzt wird, wann wird er denn umgesetzt?
Da gibt es einen Zeitplan der Sozialbehörde und der wird tatsächlich schon nach und nach abgearbeitet. Um ein Beispiel zu nennen. Großes Problem ist diese Kombination aus psychischer Erkrankung und Wohnungslosigkeit. Das geht häufig Hand in Hand, dass psychisch kranke Menschen auch wohnungslos werden. Und für diese Menschen soll es 2 Wohnunterkünfte sollen entstehen, eine in Altona und eine in Eimsbüttel für Männer und für Frauen, jeweils 50 Plätze. Und daran wird gerade schon gearbeitet. Mit anderen Worten, es wird tatsächlich umgesetzt, Schritt für Schritt. Das ist ein wahnsinnig großer Plan, den die Sozialsenatorin da vorgelegt hat. Das muss man einfach sagen. Und nach dem, was wir jetzt in letzter Zeit an Fällen hatten, Marienkrankenhaus, Hauptbahnhof, kann man sich wirklich nur wünschen, dass dieser Plan aufgeht.
Das ist doch dann ein erster Schritt, dass Hamburg das jetzt konkret angehen wird. Danke, Elke und Jörn. Wir bleiben noch ein bisschen bei dem Thema seelische Gesundheit, denn damit haben viele von uns zu tun, auch diejenigen, die arbeiten und äußerlich gut funktionieren. Das zeigen Zahlen einer aktuellen DAK-Studie. Ihr Fazit: Die Fehltage im Job wegen kranker Psyche, die haben einen neuen Höchststand erreicht. Und auch Schülerinnen und Schüler kennen seelische Probleme. Deswegen ging es bei der Bundesschülerkonferenz, die in den vergangenen 4 Tagen in Bergedorf stattfand, vor allem um das Thema mentale Gesundheit. Annalena Ehle hat sich mit den Schülern ausgetauscht. Was fordern die denn jetzt, Anna?
Ja, die Bundesschülerkonferenz fordert, dass es an jeder Schule mindestens einen Schulpsychologen pro 300 Schüler gibt und es soll mehr Schulsozialarbeiter geben. Dann möchte sie, dass sich Lehrer regelmäßig fortbilden, um mit Schülern besser umgehen zu können, die halt psychische Auffälligkeiten haben. Und auch im Unterricht sollte ihrer Meinung nach das Thema psychische Gesundheit in Fächern wie Biologie, Sozialkunde oder Ethik vermehrt stattfinden. Das sind so die aus ihrer Sicht wichtigsten Punkte. Deswegen hat die Bundesschülerkonferenz jetzt auch eine Kampagne gestartet. Denn sie ist doch teilweise ziemlich frustriert, wie heute der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz Quentin Gärtner gesagt hat.
Ja, aus eben diesem Frust heraus, dass niemand wirklich dieses Thema setzt in der Politik, dass sich niemand hinstellt und sagt, hey, wir müssen da auf die Schüler eingehen und müssen da was machen, sagen wir nehmen das Ding jetzt selbst in die Hand und wir machen da jetzt was draus und setzen eben diese Kampagne, uns geht's gut, Fragezeichen. Wir beantworten die ganz klar mit Nein. Wir haben ganz viele Jugendliche und Kinder, denen es einfach nicht gut geht und wir erwarten von der Politik, verdammt nochmal, da irgendwas dran zu ändern. Und das ist unsere ganz klare Message, ändert daran was, setzt Sachen um und nehmt dieses Thema wahr.
Ja, jetzt soll halt mit mehreren Aktionen auf das Thema aufmerksam gemacht werden. Geplant ist zum Beispiel ein Flashmob vor dem Bundeskanzleramt.
Ich muss echt sagen, ich finde das richtig toll, dass die sich so engagieren und ein Generalsekretär, der ja hauptberuflich Schüler ist.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn, ja. Habe ich ihm heute auch gesagt. Also wirklich bewundernswert, was das für ein Engagement ist. Und er hat auch gesagt, dass da tatsächlich richtig viel Zeit bei drauf geht. Also ich glaube, die Schüler, die sich da so engagieren, das sind auch alles richtig gute Schüler. Ja. Weil sonst kann man sich das, glaube ich, gar nicht erlauben, da aus der Schule dann auch immer mal freigestellt zu werden oder so, ne?
Du hast ja auch mit Hamburgs Schulsenatorin Xenia Bekeres darüber gesprochen. Will sie diese Forderung denn jetzt umsetzen?
Naja, also sie sagt, in Hamburg sei der Ausbau von Schulsozialarbeit bereits im vollen Gange. Die Behörde hatte ja Ende vergangenen Jahres angekündigt, dass Hamburg schrittweise Schulsozialarbeit an allen allgemeinbildenden Schulen einführt. Dafür sollten 100 Stellen geschaffen werden. Und ab August sollen zum Beispiel auch an Gymnasien Schulsozialarbeiterteams eingesetzt werden. Bisher gab es da also an den Gymnasien in der Regel keine Schulsozialarbeit. Und Xenia Bekeres sagt außerdem, dass Hamburg im Vergleich zu anderen Bundesländern auch bei den Schulpsychologen bereits ganz gut aufgestellt sei. Sie hat aber auch nochmal betont, dass das Thema mentale Gesundheit super wichtig sei.
Hier gute Wege zu finden, dass wir Schulen gut beraten und auch Schülerinnen und Schüler einzeln gut beraten. Da sind wir im Moment in dem Organisationsprozess auch mit den regionalen Bildungs- und Beratungszentren und den Schulen und dadurch dann auch der Verzahnung und Vernetzung der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen auf einem guten Weg. Und gleichzeitig immer wieder auch individuell auf Schulen zu schauen, welche Bedarfe gibt es. Das ist etwas, da sind wir in einem steten auch Austauschprozess mit den Schulen.
Ja, und die Schulbehörde hat auch darauf hingewiesen, dass die Anzahl der Schulpsychologen nach der Corona-Zeit deutlich ausgebaut wurde. Also ja, zusammengefasst, es ist schon was getan worden und gerade im Bereich Schulsozialarbeit wird in Hamburg auch noch einiges getan.
Ja, sehr schön. Ich danke dir, Anna.
Gerne.
Und noch was soll jetzt konkret umgesetzt werden, nämlich die Beschlüsse, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Nachhaltigkeitskonferenz gefasst haben. 1600 Menschen aus aller Welt haben sich ja in Hamburg gestern und heute zum Thema Nachhaltigkeit ausgetauscht. Und mittendrin meine Kollegin Jenny Witt. Hast du mal ein Beispiel für mich, Jenny, damit ich mir besser vorstellen kann, wozu diese Konferenz jetzt gut war?
Ja, habe ich für dich auf jeden Fall. Es geht vor allem um ganz viel Vernetzung, denke ich mal. Also ich gebe dir ein Beispiel. In einer der Sitzungen, bei denen ich dabei war vorhin, da war ein junger Mann aus Nigeria, der baut Lastenräder für Bauern, die ihre Waren zum Markt bringen. Der ist selber der Sohn eines Bauern. Ja, und er dachte sich, das ist eine umweltfreundliche Alternative. Und jetzt ist er hier, um sich mit den Banken zu vernetzen, damit er sein Startup finanzieren kann und weil er eben auch mehr Lastenräder bauen möchte, um in die Städte zu expandieren. Aber es war ihm auch wichtig, den Banken hier zu beschreiben, wie hoch die finanziellen Hürden sind, weil viele Banken solche Startups wie seine, nach seiner Aussage, einfach als zu riskant einstufen und eben kein Geld zur Verfügung stellen. Mhm. So, und er wünscht sich so eine Webseite, wo dann eben Kleinunternehmer wie er ihre Projekte vorstellen können und die Banken sich dann welche aussuchen können. Das ist so ein ganz konkretes Beispiel, ne? Mhm. Und dann gibt es eben auch viel größere Themen wie den Welthandel, der ist immer noch nicht fair, das wissen wir alle, weil die Preise für viele Dinge aus dem globalen Süden ja viel zu niedrig sind. Darüber hat Jan Lai vom Hamburger Giga-Institut auch einen Vortrag gehalten. Der forscht nämlich daran, warum zum Beispiel viele Menschen in Afrika einfach immer noch arm bleiben. Und er sagt, ja, diese Fair-Trade-Produkte, so wie Kaffee und Schokolade, die wir kaufen, die helfen schon, aber es muss eben noch mehr gemacht werden.
Diese Fair-Trade-Produkte, Zertifizierung im Allgemeinen, hilft den Bauern vor Ort. Deshalb kann ich da eigentlich eine Empfehlung aussprechen, das weiterhin zu tun, weiter zu kaufen. Allerdings ist das alleine nicht ausreichend. Wir brauchen eben auch gesetzliche Regelungen. Ob die jetzt so weit gehen müssen wie das deutsche Lieferkettengesetz und andere, ist wiederum eine andere Frage.
Genau, das ist so ein weiteres Themenbeispiel. Und dann haben wir noch viele, viele andere Themen hier, was Nachhaltigkeit angeht. Von der Umwelt bis zu Frauenrechten bis zu neuen Technologien. Wahnsinnig großes Programm hier.
Ja, kann ich mir jetzt tatsächlich ein bisschen besser vorstellen. Vor allem das Beispiel mit dem jungen Mann und den Lastenrädern. Das finde ich echt spannend.
Ja, toll, oder?
Es ging ja auch um Nachhaltigkeit bei dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und das ist für mich schon so ein Widerspruch in sich, denn KI verbraucht ja enorm viele Ressourcen. Inwiefern kann KI denn dem Umweltschutz zuträglich sein?
Ja, da hast du völlig recht. Ich meine, KI verbraucht wahnsinnig viel Energie. Die muss ja lange, lange trainiert werden. Und dann laufen da, wenn sie fertig ist, auch diese langen Rechenprozesse. Da glühen die Server schon mal, ne? Und das passt eben nicht zu den Klimazielen. Ich meine, wir sollen gleichzeitig weniger Energie verbrauchen. Und das lässt sich auch nicht so leicht ändern. Wenn man KI nutzt, dann verbraucht man viel Energie. Aber wenigstens sollte die dann für gute Zwecke genutzt werden, inklusive der Umwelt. Und das hat man hier gerade in einer Erklärung bei der Konferenz festgehalten. Und diese Erklärung, die sagt eben, ja, man sollte zum Beispiel KI-Anwendungen für den Umweltschutz nutzen, zum Beispiel, dass man den Stadtverkehr besser laufen lässt, dass eine KI quasi beobachtet, welche Verkehrsmuster zeichnen sich über den Tag hinweg ab und wie könnte der Verkehr dann besser gelenkt werden, sodass weniger Menschen im Stau stehen und weniger Abgase produziert werden. Das wäre so ein konkretes Beispiel, ne? Mhm. Und die Erklärung, ja, genau, die sagt eben auch, dass KI vielen Menschen zugänglicher gemacht werden müsste.
Was haben Sie denn jetzt konkret beschlossen?
Naja, also wir haben diverse Erklärungen, zum Beispiel zu KI, wie wir gerade erwähnt hatten, und eine Allianz gegen die Ungleichheit ist geformt worden mit Deutschland und Norwegen und Sierra Leone in Afrika. Aber es ist so, dass diese Konferenz, die kann zwar konkrete Erklärungen verfassen, aber bindende Entscheidungen gibt es hier weniger. Und das Ganze läuft eher darauf hinaus, dass quasi eine Vernetzung stattfindet, dass Menschen beim Mittagessen bei Sauerkraut und vegetarischen Würstchen miteinander ins Gespräch kommen, und das taten sie wirklich, als brummte hier, Visitenkarten wurden ausgetauscht. Und das wird hier als ein ganz wichtiger Faktor angesehen, dass man miteinander sich vernetzt, dass gleichzeitig ein Signal ausgeschickt wird in die Welt, dass Menschen zusammenarbeiten wollen. Und genau, das ist der Sinn dieser Sache. Und der Termin für die dritte Konferenz steht auch schon. Vom 29. bis zum 30. Juni nächstes Jahr findet sie wieder statt.
Miteinander vernetzen und vor allem miteinander reden ist ja auch wichtiger denn je. Danke, Jenny.
Gerne.
Das war's von uns heute. Vielen Dank an Jan Hensler, der heute für den guten Ton gesorgt hat. Ich wünsche euch einen entspannten Abend. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.